Und zwar einmal habe ich damals bei Gründung gesehen, dass es keine wirklich digitale Lösung gab, um, ich sag mal, Kunden, also Customer, auf höchstem Niveau zu identifizieren. Höchstes Niveau in Deutschland, das ist einmal so das, was im BWG, also Geldwäschegesetz, verankert ist. Ja, das, was Banken brauchen. Eigentlich ist es sogar so eine Win-Win-Situation, weil wenn alle eure Kunden uns einsetzen würden, würde eher euer Aufwand geringer werden, weil gerade die Fälle, wo wirklich ein klarer Identitätsbetrug stattgefunden hat, die kann man ja gar nicht im Forderungsmanagement weiterverfolgen. Eine Web-ID hat von vornherein gesagt, wenn wir nur erstmal genug Renommee haben, wenn wir unsere Sache gut machen und genug Vertrauen im Markt haben, dann bieten wir den Endkunden auch an, einen sogenannten, wir nennen ihn intern, Identitätstresor zu haben. Warum Tresor? Weil Tresor drückt Sicherheit aus. Das ist ein verschlossener Tresor, wo die Identität einer Person drin liegt und der darf nur geöffnet werden von der Person selber.
Ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuhörer zu einer neuen Folge von In Touch, dem Podcast rund um das Thema Customer Focus. Ja, und ein ebenso herzliches Hallo in unsere heutige sehr spannende Gesprächsrunde. Einmal an Sebastian Lufig aus dem Management der Coeo Group. Hallo Sebastian.
Grüß dich, Rainer. Hallo.
Und an unseren heutigen Gast Frank Jorger. Er ist Gründer und CEO von WebID. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo.
Ja, ganz lieben Dank für die Einladung.
Wir wollen heute über ein sehr abstraktes, aber bei genauerem Hinsehen würde ich mal sagen, gar nicht so abstraktes Thema sprechen, nämlich das Thema Identität. Was versteht man darunter? Warum ist das Thema gerade in einer sich globalisierenden und auch digitalen Welt so wichtig? Und was hat das eigentlich mit unserer großen inhaltlichen Klammer in diesem Podcast zu tun, mit dem Customer Focus, dem Kunden also im Mittelpunkt des Unternehmens? Frank, steigen wir mal gleich mit einem praktischen Beispiel ein. Wenn wir unseren Zuhörern so ein bisschen näher bringen wollen, was ihr bei WebID so alles tut, da habe ich gelesen, dass in der schönen Stadt Wiesbaden im Rheingau inzwischen auch Menschen euren Service nutzen, wenn sie den Bund der Ehe schließen möchten. Finde ich romantisch zum Start. Was hat es damit auf sich?
Ja, da hast du ja direkt das angesprochen, was mein Herzensprojekt ist, ne? Also über WebID haben uns natürlich ganz klar verschrieben, die Menschen näher zu bringen. Gerade in so einer Phase wie der Corona-Zeit ist das natürlich ein ganz besonderes Anliegen. Und hier in dem Fall ist es tatsächlich so, wenn jemand eine Eheschließung fordert, und dann gibt es immer noch genug, die es wollen, und das ist ja auch sehr zu befürworten, ist es so, sind sehr viele Formalien in Deutschland zu erledigen. Ja? Und diese Formalien musst du immer vor Ort erledigen. Das heißt, du läufst einmal hin, gibst irgendwelche Unterlagen ab, holst welche, füllst sie aus, gehst wieder hin, na, das übliche hin und her. Und was wir gesagt haben, wir haben mit den Behörden gesprochen, haben gesagt, unsere Verfahren sind so sicher, also warum vereinfacht ihr das nicht für die und sagt einfach, das, was wirklich schön ist an der Ehe, dort zu sein und das Ja-Wort zu geben, ja, das kann man doch persönlich machen, das sollte man auch persönlich tun. Alles andere kann man doch komplett digitalisieren. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Und da muss man sagen, ist es auch wirklich unter anderem dem zuständigen Standesbeamten zu verdanken, dass er gesagt hat, ja, ich will das, und hat auch Ja gesagt zur WebID.
Sehr gut. Also wir müssen nicht damit rechnen, dass man sich zukünftig auch digital das Ja-Wort gibt. Also man kommt noch physisch ins Standesamt.
Ja, ein Glück, ja. Aber so weit kommen wir noch, dass man sich gar nicht mehr kennenlernt und nur noch per Videocall erreicht. Also ich sag mal, wenn ihr das seht, was Facebook, oder jetzt heißen die ja Meta, richtig, wollen mit dem Metaverse, dann sieht das nachher so aus, ne? Dann begegnet man sich gar nicht mehr, man sitzt nur noch vor seinem Rechner, hat seine Brille auf, ja, begegnet jemanden, den man toll findet, und dann ist es dann soweit.
Also vom Tinder direkt zur digitalen Eheschließung.
Ja, das hast du jetzt gesagt.
Ja, wir müssen jetzt mal, seit wann gibt es den Service in Wiesbaden? Seit wann macht ihr das?
Oh, also ich sag mal, die Gespräche laufen schon seit, ich glaube, knapp 2 Jahren tatsächlich. Es ist ja nicht ganz einfach, quasi all die ganzen rechtlichen Themen auch. Aber live ist das ganze Projekt, meine ich, jetzt seit über 6 Monaten. Und wir haben auch schon eine größere Anzahl von Personen tatsächlich auch identifiziert. Die genaue Zahl habe ich zwar jetzt im Kopf, aber letzte Erinnerung waren irgendwie 12.000.
Sehr cool.
Und das ist schon mal, ja, schon eine relevante Größe.
Nicht schlecht. Bin ich mal gespannt, ob jetzt Wiesbaden so ein bisschen raussticht dann später in der Statistik in Deutschland mit den Eheschließungen. Vielleicht gibt es da ja einen kleinen Eheboom dann jetzt in Zukunft in Wiesbaden, ja, im schönen Rheingau.
Also das schreibe ich mir direkt auf. Das kommt direkt in unsere Broschüre. WebID, das Unternehmen, was der Liebe quasi auf die Sprünge hilft. Sehr gut.
Sehr gut. Ja, ist ja ein sehr spezieller, aber keineswegs der einzige Anwendungsfall von Online-Identifikation, sage ich mal. Was macht WebID ganz genau und warum ist in eurem Business der Customer Focus, also diese Konzentration auf den Kunden, auf das Gegenüber und auf seine individuelle Situation so besonders wichtig?
Ja, gerne. Also ich fasse mich da ja kurz, weil ich könnte natürlich zur WebID, zur Gründung und zum Geschäftsmodell natürlich viel sagen. Aber grundsätzlich ist WebID wachsen aus zwei Anliegen heraus. Und zwar einmal habe ich damals bei Gründung gesehen, dass es keine wirklich digitale Lösung gab, um, ich sage mal, Kunden, also Customer, auf höchstem Niveau zu identifizieren. Höchstes Niveau in Deutschland, das ist einmal so das, was im BWG, also Geldwäschegesetz, verankert ist. Ja, das, was Banken brauchen. Ja, das sind formal die höchsten Ansprüche, die wir in Deutschland haben. Das Thema wollte ich digitalisieren. Das haben wir geschafft über unser erstes Produkt, was wir auf den Markt dort gebracht haben, nämlich das Produkt Video-Ident. Das heißt, du brauchst nicht mehr irgendwo in irgendeine Filiale laufen, sondern du eröffnest nur einen Videocall und kannst dich dann durch ein automatisches Verfahren gekoppelt mit einem manuellen, mit der Prüfung eines Mitarbeiters komplett identifizieren. Das zweite Produkt war, dass ich gesagt habe, es wird unglaublich viel Papier verschwendet, indem Verträge immer noch in Papierform unterzeichnet werden. Und da habe ich ein Verfahren entwickelt, was auf Basis des damaligen Signaturgesetzes, was jetzt die sogenannte eIDAS-Verordnung ist, eine Möglichkeit schafft, selbst komplexe Verträge wie Kreditverträge oder ähnliches, ja, direkt online zu sehen. Das waren quasi zwei Grundideen. Und daraus ist aber natürlich dann eine Firma entstanden mit einem sehr, sehr großen Produktportfolio und mittlerweile 1000 Mitarbeitern. Und im letzten Jahr waren es 31,x Millionen Umsatz.
Wahnsinn. Ja. Ja, wir werden nachher noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen kommen, wie disruptiv denn eure Technologie auch am Markt war. Aber wenn wir mal so ein bisschen den Schwenk machen zu Coeo, Sebastian, wo liegen aus deiner Sicht Berührungspunkte und Schnittstellen zum Businessmodell im Forderungsmanagement? Also in eurem Fall ist ja so ein bisschen ganz witzig. Eigentlich ist es ja, seid ihr so ein bisschen die Antipoden der Nahrungskette, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also die WebID steht am Anfang einer Vertragsbeziehung und ihr steht sozusagen bei der Rechnung oder beim Zahlungsvorgang. Wo gibt es Schnittstellen und wo gibt es Berührungspunkte?
Naja, jetzt muss man natürlich sagen, dass das Thema Identität für uns im Inkasso schon eine hohe Bedeutung hat. Wir haben halt allerdings das Gegenteilige, dem wir häufig zu kämpfen haben, nämlich dem Identitätsbetrug und den daraus resultierenden Folgen. Das heißt, ich kriege einen Inkasso-Fall von dem Sebastian Ludwig, der aber vielleicht derjenige gar nicht war, der die Bestellung ausgelöst hat oder ähnliches, weil eben die Identitätsprüfung vorher oder die Fraud-Prüfung vorher vielleicht sozusagen nicht so gegriffen hat, wie sie greifen sollte. Und das ist für uns ein Riesenthema im Inkasso. So. Das heißt also, wenn wir eine Vielzahl von Fällen übergeben bekommen, wo die Identität nicht stimmt oder sie stimmt, aber sozusagen missbraucht worden ist, dann ist das natürlich für uns ein Riesenthema. Und wo kommen die Reputationsrisiken oder wo kommt teilweise eben auch tatsächlich die negative Reputation aus dem Inkasso? Das kommt natürlich oftmals genau aus diesem Fakt, weil wir eben einen von unseren Mandanten einen Fall übergeben bekommen mit erstmal validen Informationen, validen Stammdaten, dann aber im Laufe des Prozesses festgestellt wird, dass es sich gar nicht um die Identität, um die Person handelt. Ja. Und das ist für uns deswegen in jedem Fall immer ein Riesenthema. Für uns wäre es ganz grandios, wenn alle unsere Auftraggeber vorne die Web-ID nutzen würden.
Also wenn sie genau wüssten, dass das auch der Vertragspartner war. Also hat das
genau, das ist eine... Genau, das ist natürlich im Real Life nicht möglich. Ja. Also es ist auch gar nicht notwendig, für eine Online-Bestellung von 80 oder 100 Euro jetzt jedes Mal eine Video-Identität zu machen oder auch eine andere Art der Identitätsprüfung. Aber Frank wird vielleicht gleich noch was zu sagen. Da gibt es natürlich auch andere Überlegungen, wie man sozusagen online eine gewisse Identität haben kann. Aber wenn man Fraud und wenn man all das zukünftig und perspektivisch weiter bekämpfen möchte, dann wird das eine wesentliche Rolle spielen.
Aber jetzt mal Frank, also in der Praxis oder aus der Praxis, für die Praxis, ich muss doch eigentlich eine Identität eines Menschen auch digital, wenn ich sie zentral die Daten vorhalte, nur einmal machen oder nicht?
Ja, das kann man so machen. Ich antworte gleich drauf. Ich fand das sehr spannend, was der Sebastian gerade gesagt hat, weil vielleicht noch zwei Sätze dazu, weil also zum einen ist es natürlich schon so klar, ich sag mal, wir haben natürlich ein Produktportfolio, was auch vollautomatische Identifikation enthält, ja, ohne Frage, ja. Aber was mir eben klar geworden ist, eigentlich, ich sage, nehmen wir euch ja dann die Arbeit weg, Sebastian, wenn alle Kunden von Coeo jetzt unser Verfahren einsetzen würden, dann könnte man ja denken, der kommt ja nachher im Kasso deutlich weniger an.
Nee,
ja.
Nein.
Naja, dann Spaß beiseite. Ich
kommentieren.
Nee, du hast recht. Weil ich wollte das auch eher so ein bisschen spaßig gesagt haben, weil ich kenne diese Branche ja auch sehr gut. Und im Prinzip ist es so, und du hast es ja auch angedeutet, Die Sachen, die wir rausfiltern, wollt ihr gar nicht. Weil im Prinzip ist es ja so, ja, ein professionelles Forderungsmanagement-Unternehmen managt ja Kundenbeziehungen, ja, customer-zentriert, ja. Und es geht ja nicht darum, hier Identitäten, die es gar nicht gibt, ja, nachzuverfolgen. Das geht ja auch gar nicht, ja. Das heißt, eigentlich ist es sogar so, eine Win-Win-Situation, weil wenn alle eure Kunden uns einsetzen würden, würde eher euer Aufwand geringer werden, weil gerade die Fälle, wo wirklich ein klarer Identitätsbetrug stattgefunden hat, die kann man ja gar nicht im Forderungsmanagement weiterverfolgen. Also von daher ist das natürlich alles richtig, was du gesagt hast. Und ich habe es auch verstanden. Ich wollte es eben nur so ein bisschen pointieren. Jetzt, um die Frage zu beantworten, die du gerade gestellt hast. Und zwar, ja, du hast vollkommen recht. Warum soll jemand, der gestern ein Konto bei beispielsweise einem unserer Kunden, der Targo Bank, Santander Bank oder wo auch immer, oder DKB, ne, eröffnet hat, warum muss der sich in 1 oder 2 Wochen nochmal wieder über ein Verfahren ausweisen? Ja? Und deshalb gibt es tatsächlich Konzepte, und die verfolgen wir auch, dieser auf Dauer gespeicherten digitalen Identität. Ja? Man nennt das so ein bisschen im Jargon mittlerweile auch ID-Wallet. Ja? Klingt ein bisschen netter, ist ein bisschen andere Ausrichtung. Ja? Und das Konzept hat eine Web-ID auch von vornherein verfolgt. Eine Web-ID hat von vornherein gesagt, wenn wir nur erstmal genug Renommee haben, wenn wir unsere Sache gut machen und genug Vertrauen im Markt haben, dann bieten wir den Endkunden auch an, einen sogenannten, wir nennen ihn intern, Identitätstresor zu haben. Warum Tresor? Weil Tresor drückt Sicherheit aus. Das ist ein verschlossener Tresor, wo die Identität einer Person drin liegt, und der darf nur geöffnet werden von der Person selber. Und es ist vollkommen richtig, dass das auch die Zukunft ist, ja, wenn man nur genug Identitäten gespeichert hat, dass man dann sagt, warum soll der Kunde sich immer und immer identifizieren? Er kann doch kommen und sagen, okay, er kennt mich doch bereits. Es hat sich an meinem Risikoprofil nichts geändert. Deshalb lass mich doch nicht wieder durch ein Video dann laufen oder ein anderes Produkt, sondern über diese digitale Identität. Und das haben wir auch. Und ich kann an der Stelle sagen, dass wir aktuell der aus meiner Sicht größte Anbieter für digital, also private Anbieter für Digitalitäten in Gesamteuropa sind, ja, weil wir mittlerweile von fast 10 Millionen Personen das Einverständnis haben, ihre Identität auf Dauer zu speichern. Natürlich immer nur verwaltet für den Endnutzer selber, also auch da customer-zentriert, ja. Und wenn der Kunde kommt und sagt, ich möchte gerne meine Ursprünglichkeit wiederverwenden, kann er es auch heute schon mal bei dir.
Frank, wenn wir da mal noch etwas weiter gucken, also Richtung Blockchain-Technologie, sorry, ja, spielt das ja wohl dann sicherlich auch eine wesentliche oder sehr, sehr zentrale Rolle, weil Verträge schließen, Identitäten nachweisen, Zahlungen machen und so weiter.
Absolut, absolut. Die Blockchain-Technologie ist, ich meine, sie wird jetzt eingesetzt primär ja für das ganze Thema Bitcoin, also Cryptocurrencies und so weiter. Aber die Blockchain-Technologie an sich als technologisches Mittel ist absolut geeignet, um auch beispielsweise digitale Identitäten quasi zu transportieren weltweit.
Genau, ja.
Genau das Konzept verfolgen wir auch. Bloß wir machen es jetzt nicht so wie manche andere Unternehmen. Wir schreiben es erstmal auf die Webseiten und fangen dann an, drüber nachzudenken, sondern wir denken erst drüber nach, ja, und danach veröffentlichen wir das.
Frank, da haben wir auch wieder was gemeinsam. Das macht die Coeo ganz genauso.
Perfekt.
Wir denken auch erst drüber nach, entwickeln es und schreiben es dann auf
die Webseite. Ja, du weißt ja selbst, du kennst den Markt ja auch. Es gibt auch Unternehmen, die machen das anders, aber die wollen wir jetzt ja auch gar nicht erwähnen.
Aber was hat Mark Zuckerberg gesagt? Lieber 80% jetzt als 100% nie. Ich glaube, das ist im agilen Umfeld, glaube ich, auch relativ gang und gäbe. Aber wir sind jetzt ja schon so ein bisschen wir reden schon über digitale Identitäten, ne? Ohne jetzt überhaupt den Kernbegriff geklärt zu haben. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen zurück, denn es ist ein abstraktes Thema. Eine Identität ist ja nicht der Mensch selbst, sondern es ist ein Werkzeug für etwas. Ne? Aus eurer Sicht, die Frage geht an beide, was ist das eigentlich für euch genau, eine Identität, und warum hat sie gerade jetzt im Wachsenden, in diesem digitalen Zeitalter eine so große Bedeutung?
Soll ich? Genau. Also jetzt muss man natürlich sagen, das Thema Identität hat wirklich unglaublich viele Facetten. Ne? Also ich meine, ich will jetzt nicht meine kulturellen Kenntnisse hier zum Besten geben, aber ihr könnt in die Literatur gucken, ihr könnt in die Musikindustrie gucken, in zig andere Bereiche. Kulturell hat das Thema Identität eine ganz, ganz große Ausprägung. Absolut. Ja. Aber aus unserer Sicht ist es jetzt so, für uns hat Identität deshalb eine große Bedeutung, weil zum einen natürlich unsere Kunden gezwungen sind, gewisse Regularien einzuhalten. Und das bedeutet, sie sind verpflichtet zu prüfen, ob die Person wirklich die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Beispielsweise eine Bank, die ein Konto eröffnet, ist gemäß dem Gesetz GWG gezwungen, genau zu ermitteln, ob die Person wirklich eine echte Person ist. Das dient natürlich um Missbrauch, aber auch Geldwäsche und Ähnlichem zu verhindern. Ein Telekom-Unternehmen wie Vodafone oder andere, ja, ist auch verpflichtet, genau die Identität zu prüfen. Warum? Weil ansonsten könnte ein Smartphone oder eben diese Nummer, die dahinter steckt, ein Prepaid-Handy, ne, auf Basis dieser MS-ISDN, zweckentfremdet werden, vielleicht für terroristische Aktionen und Ähnliches. Und das sind die dazu verpflichtet, das zu prüfen. Und das ist quasi die Betrachtungsweise, die wir haben aus der Sicht des Geschäftskunden. Aus der Sicht, und das ist ja auch eine Customer-Zentrierung, weil wir versuchen, Produkte zu bauen, wir bauen Produkte, die rechtskonform sind, ja, um unseren Geschäftskunden kundenzentriert die Möglichkeit zu geben, sich gar keinen Aufwand mehr zu machen, sondern die Produkte der Webanie zu nutzen. Auf der anderen Seite haben wir aber, habe ich ja gerade gesagt, 10 Millionen Endkunden. Und das sind auch unsere Kunden. Und das ist ein zweiter Weg der Kundenzentrierung. Und da sind wir natürlich gehalten, die Identität etwas anders zu sehen. Und wie sehen wir sie da? Da sehen wir, dass die Identität Merkmale sind einer Person, die unverwechselbar sind insgesamt. Und diese Merkmale zu schützen und zu verwenden, ist eine unserer Aufgaben. Das heißt, wenn du beispielsweise durch die Welt reist, musst du immer dein Ausweisdokument mit dir rumführen. Du bist immer an der langen Schlange. Ne? In Deutschland gehen die Schlangen meistens noch, aber reist ja mal in die USA. Ne? Oh, ist ja der absolute Horror. Ja? So, du wartest halt Stunden. Warum muss man das so machen? Warum kann man das nicht digitalisieren? Und du gehst am Flughafen einfach durch Schranken, die erfassen dein Gesicht, die gleichen die Merkmale ab. Du sagst ja, du willst deine Daten, die gehören ja dir, freigeben. Und das Ganze ist viel smarter zu machen. Und das ist eine ganz andere. Das heißt, für uns ist Identität ein Mittel zur Freiheit. Das heißt, dich weltweit überall geschäftlich oder auch privat zu bewegen, ja, auf eine sichere Art und Weise.
Ja, es geht auch um Bequemlichkeit, ne? Also nicht nur um Freiheit, sondern auch um, also Commodity, kann man sagen.
Auch, ja.
Ich glaube, da ist auch noch unglaublich viel Entwicklungsspielraum im Sinne von Identität, der Digitalisierung, in der wir uns ja befinden. Und wenn man da mal in die Zukunft guckt, wie Frank auch gerade beschrieben hat, Reisen, Hotel Check-in oder whatever, da sind noch unglaubliche Potenziale da, das noch ergonomischer oder eben smarter zu machen, als es heute ist.
Das, was Frank eben beschrieben hat, Sebastian, seht ihr das so ähnlich? Also, weil die Ursprungsfrage lautete ja, was ist eine Identität? Dem haben wir uns jetzt abstrakt und philosophisch noch nicht genähert, müssen wir aber auch gar nicht. Seht ihr, das ist es für euch ähnlich aufgebaut?
Naja, ich hatte es anfangs ja schon gesagt, die Identität spielt halt für uns bei den Fällen, die wir von unseren Auftraggebern übergeben bekommen haben, natürlich eine ganz zentrale Rolle. Ja? Weil, wie Frank auch gesagt hat, jemanden, der entweder nicht existent ist, die Identität nicht existiert, kann man keinen Inkasso machen, hat man auch keine Rechtsgrundlage, um Inkasso zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für jeden, den wir anschreiben, der Identitätsmissbrauch, dem das passiert ist, A, sehr unangenehm, das ist uns unangenehm, das schadet unserer Reputation teilweise massiv. Das ist ja nicht sozusagen aus dem Inkasso heraus entstanden, sondern aus den Vorprozessen. Also ich glaube, ja, da, das ist schon sehr, sehr zentral, das Thema.
Wie sieht so eine Identität eigentlich technisch aus? Was ist da drin? Wie kann ich mir das vorstellen, so ein Tresor?
Naja, grundsätzlich müssen wir natürlich von dem ausgehen, was ich sag mal so, der Lebenswirklichkeit zeigt. Was hast du der Lebenswirklichkeit? Du hast ein Ausweisdokument.
Personalausweis, genau.
Ja, genau. So, das ist auch interessanterweise, wenn du die Welt mal betrachtest, es haben gar nicht alle Länder tatsächlich Ausweisdokumente.
Das stimmt.
Ja, bevor ich die Webanie gegründet habe, habe ich noch gedacht, jedes Land hat Ausweisdokumente. Das ist aber nicht so, sondern es gibt tatsächlich Länder, da gibt es andere Identitäten, aber eben keine Ausweisdokumente. Die wollen das zwar auch erreichen, aber letzten Endes, sage ich mal so, sind viele große, gerade die größten Industriestaaten, haben alle Ausweisdokumente. Das heißt,
darf ich ergänzen? Dann gibt es natürlich Länder, wie in den Nordics, die gehen noch eins weiter. Ne? Also die haben nicht nur ein Ausweisdokument, sondern die haben sozusagen einen persönlichen Identifier.
Ja, klar. Also ich sag mal, das hast du ja selbst in den USA ja auch mit der Social Security Number so ein bisschen in die Richtung. Ja. Jetzt ist es aber so, dass erstmal hat jeder einen Ausweis. Ein Ausweis wird ausgegeben und in der Welt heutzutage immer auch noch in körperlicher Form. Das heißt, in Deutschland macht das ja die Bundesdruckerei. Ja. Das heißt, du hast ein Ausweisdokument. Das deutsche Ausweisdokument ist 10 Jahre gültig. Danach brauchst du ein neues. So, und Rai, du fragtest ja, was ist relevant für uns? Relevant ist das, was auf der Vorderseite und was auf der Rückseite steht. Genau. Ja, das sind die relevanten Informationen. Und zusätzlich ist es aber auch wichtig zu sagen, was für weitere Informationen möchte der Kunde gerne mit dazunehmen. Und da kommen wir in diese Felder, die auch Sebastian vorhin beschrieben hat. Wenn du beispielsweise in einem Hotel übernachten möchtest, ja, dann muss das Hotel dein Ausweisdokument prüfen. Das ist jetzt einfach machbar. Web-ID, Vorderseite, Rückseite, alle Informationen. Aber du kannst ja beispielsweise gewisse Vorlieben haben. Ich möchte gerne immer ein Zimmer haben in den obersten Etagen. Ich möchte natürlich ein Nichtraucherzimmer. Ich möchte ein Zimmer, was möglichst blau, gelb, grün gehalten ist oder was auch immer. Und diese Informationen kannst du ja, wenn du willst, auch mit dir mitführen, ja, und auch übermitteln. Dafür müsstest du dann im Rahmen deiner Identität diese Situation hinterlegt haben. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, um die Konsequenz mal zu zeigen. Aktuell ist es so, dass was wir im Internet sehen, ja, an Werbung, ist das, was Google und Co. meinen, was wir sehen sollen.
Ja.
Wenn du aber ein Profil hast und hinterlegst in diesem Identitätsprofil, bei Web-ID oder woanders, ja, ich meine, wir sind ja ein Anbieter, es gibt ja weltweit noch andere, ja, dein Profil, kannst du auch das steuern, was du quasi sehen möchtest. Das heißt, auch da wird es präziser, indem dir nicht alles angezeigt wird, sondern du sagst selbst, was interessiert mich und dazu möchte ich Informationen erhalten und den Rest lass bitte sein.
Grausame Zukunftsszenario für die Werbeindustrie, die ich da gerade gehört habe, aber das lasse ich jetzt mal beiseite. Blicken wir mal so ein bisschen.
Da hast du recht, wobei, ja, was heißt grausam? Im Prinzip ist es so, man wird irgendwann, und das haben andere Strategen weltweit auch schon mal gesagt, den Endkunden an der Vermarktung seiner eigenen Daten beteiligen müssen.
Dann ja, das ist es ja. Gerne. Aber dann ist das wird dann sehr, sehr spannend. Also ich habe ja gelernt, Agenturen leben mehr vom Streuverlust als von der Reichweite. Also ja. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau. Ja, wenn ich das noch aufnehmen darf, weil du auch gefragt hast, also Inkasso-Identitäten und auch das, was jetzt der Frank nochmal ausgeführt hat, dass es eben nicht nur die Stammdaten sind, die auf deinem Ausweis stehen, sondern viele andere Merkmale. Und Identität und Inkasso gibt es noch einen weiteren Blick drauf. Wir kommen vielleicht auch noch im Gespräch dazu, nämlich zu dem Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning. Auch da bildet man ja, wie macht man heute, eine Next Best Action. Man bildet sozusagen Personas oder Schuldnertypen, also sozusagen eine Art Identität, ja, ich umschreibe das jetzt mal so, also man bildet verschiedene Typen, verschiedene Personas und sagt eben, wenn die und die Dinge sozusagen zutreffend sind, dann habe ich vielleicht einen anderen Verlauf im Prozess des Forderungsmanagements als bei einem Typ A zu Typ B. Ja, also das ist sozusagen auch eine gewisse Identität oder zumindest so eine Art Personas, die man da baut. Hätte man mehr Informationen von vornherein, dann sehe das natürlich auch nochmal ganz anders aus.
Ja, spannendes
Szenario. Wir kriegen halt als Inkassounternehmen ja in der Regel auch nur die Stammdaten, ja, das wir zum Ausdruck bringen. Und alles andere müssen wir uns und tun wir natürlich auch durch den Prozess an Datenpunkten oder Informationen sammeln und daraus eben sozusagen auch einen Typ bilden, eine Persona bilden.
Ja, also möglichst nah, jetzt sind wir wieder bei Customer Focus, möglichst nah an den Kunden, an das Gegenüber ran, den möglichst genau kennen.
Korrekt. Damit hast du sozusagen den Bogen wieder dahin genommen. Was heißt es, Forderungsmanagement oder Inkasso eben dem Schuldner ausgerichtet zu machen? Dafür muss ich ihn verstehen, dafür muss ich ihn kennen, dafür muss ich sein Verhalten vielleicht besser einschätzen können, seine gewünschten Kommunikationskanäle besser oder seine gewünschten Payment-Kanäle besser einschätzen können. Das weiß ich ja am Anfang des Inkassos in der Regel nicht, außer ich kriege mehr Informationen von vornherein. Und ja, auch nur so funktioniert ja ein datengetriebenes Forderungsmanagement.
Ja. Ist wirklich eine spannende Zeit, in der wir da leben. Da leben wir aber auch schon relativ lange drin. Ich habe jetzt letztens gehört oder gelesen, das iPhone ist gerade 15 Jahre alt geworden. Das war im Jahr 2006. Für mich ist das wie gestern. Ich weiß nicht, ob es für euch auch so ist. Aber es sind halt schon 15 Jahre ins Land gegangen. Und wenn ich mal so in die Vergangenheit blicke, ich mich an eure Startphase erinnere, Frank, als ihr mit eurem Service durchgestartet seid, das war ja so eine Welt, in der man für bestimmte Rechtsgeschäfte, das hast du am Anfang schon geschildert, nur mit dem damaligen Postident-Verfahren, so hieß das oder heißt das immer noch, glaube ich, mit Personalausweis in eine Postfiliale gehen musste, um zum Beispiel ein Girokonto zu eröffnen.
Ja.
Nun hat mir ein damaliger Vorstand der DKB, hast du eben auch erwähnt, mal in so einem Gespräch erzählt, zu der Zeit war das, dass dieses physische Verfahren so um die 20% Conversion gekostet hat. Also 20 von 100 Kunden, die ein Konto eröffnen wollten, also eigentlich schon quasi unterschrieben haben, wenn man so will, sind dann einfach nicht zur Post gegangen und haben letztlich kein Konto eröffnet. Jetzt kommt die entscheidende Frage, wie disruptiv war Web-ID in den Jahren danach für diesen Markt und wie hat sich der Markt seitdem verändert?
Ja, also schon sehr, sehr disruptiv. Ne? Und die DKB nennst du ja auch genau an der richtigen Stelle, weil man muss wirklich sagen, auch der Vorstand dort ist sehr, sehr, sehr auf digitale Prozesse ausgerichtet. Ne? Ich meine, es ist eine der führenden Digitalbanken, die wir aktuell in Deutschland haben. Und ja, was hat sich verändert? Weil das Thema war ja tatsächlich, muss man sich überlegen, der Kunde hat sich für ein Produkt entschieden, beispielsweise für eine Kreditkarte. Ja, hat zu einem Ja gesagt, möchte das auch und geht dann nicht in die Postfiliale, ja, um sich auszuweisen. Ja, 20% des Kundenvolumens vernichtet. Ja, so was bei WebID anders ist, bei uns ist dieser Prozentsatz null. Ja, und warum null? Weil er macht das ja in einem Durchgang. Man hat keinen Bruch. Diese 20% entstehen ja nur, weil man sagt, man hat einen Prozess, der Prozess ist unterbrochen. Das ist natürlich keine Customer-Orientierung, ja, keine Kundenorientierung, weil unterbrochene Prozesse mit Pause möchte kein Kunde. Ja. Und in dem Moment kann er sagen, ich mache es doch nicht, ich habe da keine Lust zu. Hier ist es so, er fängt an, seinen Antrag auszufüllen bei der DKB oder woanders, muss sich dann identifiziert, geht sofort ins Video-Ident, unterschreibt dann sofort den Vertrag und alles ist erledigt. Das heißt, er bekommt das, wo er teilweise bis zu 3 Wochen gebraucht hat, weil da noch vielleicht auch was hin und her ging, schafft er innerhalb von 10 Minuten. Und das ist natürlich wirklich total disruptiv gewesen. Und es gibt auch keinen Kunden, der an dieser Stelle tatsächlich nach Abschluss des Prozesses verloren gehen kann, weil es keine Unterbrechung im Prozess gibt.
Ist ja auch für den Kunden bequem. Also ich vielleicht einschränkend gesagt, wenn technisch alles funktioniert, dann hast du null. Ne? Also in der Anfangszeit, ich glaube, du gehörst zu den Leuten, die sich sehr freuen über 5G. War es sicherlich auch noch manchmal ein bisschen spröde, weil die Technik nicht funktioniert und dann bricht so ein Prozess auch mal ab. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die 3 Wochen sind nicht dazwischen, man muss nirgendwo hin. Und es ist auch für den Kunden bequemer, das Erlebnis ist auch schöner. Ja. Ich weiß nicht, wie war denn damals die Post auf euch zu sprechen?
Ja, nicht so gut. Also die Geschichte, ich habe ja gesagt, irgendwann werde ich nochmal so eine Art Web-ID-Buch schreiben, ja, weil ich kann viele Anekdoten erzählen. Ich muss aber nur aufpassen, dass ich natürlich keine Vertraulichkeitserklärung verletze oder sonst irgendwas. Aber die Geschichte mit der Post, das ist ja auch schon mal in anderen Magazinen mal niedergeschrieben worden. Die fanden das natürlich nicht so toll, ja, sind dann auch von zugekommen, sehr mit der Idee der Kooperation, aber letzten Endes steckte dahinter die Idee, Web-ID eigentlich zu übernehmen.
Ja.
Und die Post war sehr überrascht, als wir gesagt haben, nee, das kommt für uns nicht in Betracht. Ja, wir sind alles ein Gründerteam, was sehr ambitioniert rangeht. Wir möchten das gerne in den Markt bringen. Wir möchten es gerne nach vorne treiben. Natürlich möchte jeder mit dem, was er tut, auch Geld verdienen. Das war für uns aber nicht der Fokus. Und da war die Post sehr überrascht, als wir denen dann ihr Angebot, ja, was schon, muss man sagen, zugegebenermaßen und die Inhalte darf ich nicht nennen, sehr generös war, trotzdem ausgeschlagen haben.
Ist denn dieses Produkt, also dieser Vorgang, dieser Identifikationsvorgang im Kern immer noch der gleiche wie vor 10 Jahren?
Nein, das ist tatsächlich so. Auch dieses Produkt, und das ist das, was du vorhin auch sagtest, natürlich bringt man ein Produkt auf den Markt, was funktioniert. Aber ein Produkt entwickelt sich weiter. Und wenn ich überlege, ganz am Anfang, wie die Technologie war, welche Möglichkeiten es gab. Es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Devices, unterschiedliche Laptops, unterschiedliche PCs, unterschiedliche Smartphones. Und jedes hat so eine Besonderheit. Ja? Und unser Ziel muss es ja sein, dass das Verfahren von möglichst vielen genutzt werden kann. Ja. Parallel gab es natürlich auch mehr Betrüger, die versucht haben, das Verfahren zu überlisten. Das heißt, das Verfahren jetzt ist wirklich ein anderes, ja. Und wir haben uns auch immer weiter professionalisiert, ja. Die Menge ist nach oben gegangen, ohne Frage. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, als das erste Mal unser Ident-Center betrat, saßen dort 3 Personen, also plus ich stand auch noch da, 3 Personen, ja. Es waren 4 Personen im Raum und dann ging es los. Da lief die erste Identifikation. Und jetzt haben wir 1000 Mitarbeiter, die diese Identifikation machen. Das ist natürlich ein Sprung, der nur möglich war, indem man es natürlich weiterentwickelt, weiter professionalisiert, teilweise auch weiter automatisiert.
Ja, Stichwort Automatisierung, da sind wir auch schon quasi im Bereich der künstlichen Intelligenz, ne, kann man so sagen. Das hattest du vorhin, Sebastian, schon ins Spiel gebracht. Das ist auch so eine kleine Schnittmenge, finde ich, die euch so, sagen wir mal, euch verbindet als Coeo und auch als WebID, stimmt's?
Ich denke, das verbindet alle tech-orientierten oder tech-getriebenen, datengetriebenen Unternehmen. Das ist jetzt bei der WebID oder bei uns als Inkasso-Dienstleister so. Und die Inkasso-Industrie wird ja und ist zunehmend ein digital getriebenes und tech-getriebene Branche. Ich würde sagen, Coeo und ist eines der oder das schnellst wachsende tech-getriebene Inkasso-Unternehmen in Europa. Und natürlich spielt künstliche Intelligenz für uns heute und auch zunehmend in der Zukunft eine ganz, ganz, ganz erhebliche Rolle. Ja, jetzt sagen wir mal, in den letzten Jahren, jetzt muss man eben auch mal sagen, was ist sozusagen Marketing dabei und was nutzt man wirklich? Es gibt unglaublich viele Unternehmen, die irgendwie cool Stuff gebaut haben, aber irgendwie auch keinen Impact hat, weder auf den Prozess noch auf die Customer Journey oder ähnliches. Also wir versuchen das schon da einzusetzen und da zu nutzen, wo es heute eben auch nutzbringend ist. Ja, und ob das jetzt die Ansprache ist, die Tonalität ist, ob das die nächste Interaktion ist, die man tut, das, was man ihnen anbietet und so weiter, dafür wird es genutzt. Aber wir haben uns die letzten Jahre auch massiv damit beschäftigt, Prozesse weiter klassisch zu automatisieren. Das war in den letzten Jahren sicherlich auch ein ganz großer Kernfokus und eben zunehmend mit der künstlichen Intelligenz neben der menschlichen, die in unserer Industrie nach wie vor heute und auch perspektivisch nicht wegzudenken ist. Also mal ein Beispiel genannt, so ein neu entwickeltes Portal ist sicherlich in der Lage, grundsätzlich circa 90% aller Schuldneranliegen theoretisch digital zu bearbeiten oder auch zu fallabschließend zu erledigen. Aber in der Realität wird man das nicht erreichen können. Es wird immer wieder Menschen geben, die eben weg von digitalen Medien mit dir telefonieren wollen, dir einen Brief schreiben wollen oder auch tun. Zum anderen gibt es eben Sachverhalte, die eben auch mit einer künstlichen Intelligenz nicht fallabschließend bearbeitet werden können. Deswegen bleibt Inkasso ein People's Business. Aber ja, es spielt zunehmend eine Rolle, auch um die Effizienz zu haben, die Skalierbarkeit zu haben, Kunden einmal gute Konditionen anzubieten, auf der anderen Seite eben auch so wirtschaftlich effizient unterwegs zu sein, die höchstmögliche Recovery zu erreichen mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen und so weiter. Also von daher eine ganz zentrale Rolle, zudem eben ja auch gerade aktuell die Margensituation im Inkasso eine andere ist, als in der Zeit, wo Fang noch Inkasso gemacht hat. Da leben wir heute eben auch in einer anderen Generation.
Das ist auch ganz ähnlich, glaube ich, bei euch, Frank. Ne? Also auch diese Verbindung, wenn du sagst, 1000 Mitarbeiter, sind ja sicherlich sehr, sehr viele davon auch damit beschäftigt, auch diese Identifikation durchzuführen, nehme ich mal an.
Absolut, also absolut.
Und diese Kombination, ja. Mensch-Maschine, ne? Die ist doch, glaube ich, dann, also die wird für die Zukunft weiter von Bedeutung bleiben. Ne?
Ja, und ich sehe das genauso wie Sebastian. Und das ist auch wieder eine Parallele, weil auf der einen Seite kann man viel automatisieren. Ja, und viele stellen die Frage, warum soll man überhaupt noch da einen Mitarbeiter haben, der im Videocall so ein Ausweisdokument prüft? Das kann man doch alles die Maschine machen lassen. Ja. Und das ist auch tatsächlich so, dass der Maschinenanteil immer größer geworden ist und wir auch Produkte haben, wo gar keine Person mehr was prüft. Mhm. Ja. Nur die Frage ist immer das Sicherheitsniveau. So, und wenn man im hohen Sicherheitsniveau ist, finde ich jetzt immer wieder eine große Freude zu sehen, dass wir als Mensch nicht durch Computer ersetzt werden können, sondern dass der Mensch intuitiv durch das Erkennen eines anderen Menschen, weil ein Computer totale Schwierigkeiten hat. Ja? Wir erkennen uns hier alle im Gespräch, aber das kann ein Computer nicht. Er kann dich in Zeilen zerlegen oder in Punkte, ja, und versucht, das gewisse Parallelen zu finden. Dass der Mensch da tatsächlich auch bei der Intuition, ob es sich um einen Betrüger handelt oder nicht, viel besser ist als die Maschine. Und da finde ich auch gut in der heutigen Welt, dass man sicherlich viel, wir machen es ja auch, über Künstliche Intelligenz machen kann, aber immer noch der Mensch in Bereichen der Maschine überlegen ist.
Das will ich auch nochmal aufnehmen. Du hast gesagt, die Sicherheit, bei euch hat es einen großen Sicherheitsaspekt. Im Inkasso hat es natürlich auch einen Qualitätsaspekt. Also bei uns kann man sagen, so circa 50-55% der Interaktionen und der sozusagen Einwände können tatsächlich nahezu automatisiert bearbeitet werden. Aber ein Großteil der Anliegen eben nicht. Und da hat es auch was mit Qualität zu tun. Also habe ich einen zu hohen Automatisierungsgrad im Inkasso, also bin ich sozusagen zu sehr auf der tech-getriebenen Schiene, dann hat das sehr schnell auch sehr negative Auswirkungen für das Inkasso-Geschäft im Sinne von Reputation und so weiter. Deswegen ist es schon wichtig, die Balance zu halten zwischen den, ich sag mal, automatisierten Prozessen und der künstlichen und dem Mensch, um auch ein gewisses Maß an Qualität aufrechtzuerhalten.
Schon so ein bisschen in die Zukunft blicken, vielleicht für eure beiden Branchen. Sebastian, wir hatten ja auch in den zurückliegenden Podcasts schon viel darüber gesprochen, wo sich die Inkasso-Industrie hin entwickeln wird in der nächsten Zeit. Zum Thema KI auch, finde ich, auch in die vorige Folge mit Florian Artinger, da haben wir auch genau über dieses Thema gesprochen. Also wer das noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Aber bei dir, Frank, wie sieht die Zukunft eurer Branche aus und was macht WebID oder wie sieht WebID in 5 Jahren aus?
Ja, es ist natürlich gar nicht so einfach in der heutigen Welt, wo die Dynamik immer mehr zunimmt, das beurteilen zu können. Ja, natürlich bin ich, meine Aufgabe bei der WebID ist es ja, wir sind ja im Management schon relativ viele, ja, primär natürlich die Vision und die Strategie zu kennen. Ja, und deshalb kann ich da auch klar darauf antworten. Also erstmal bin ich der Überzeugung, auch wenn andere das anders sehen, ja, Video-Ident wird es auch in 5 Jahren noch geben. Ja, das ist ein bisschen wert, absolut. Es ist einfach das Standardprodukt, ja. Es hat sich jetzt absolut sicher herausgestellt, ja. Und man muss auch eins sagen, auch Veränderungsprozesse sind nicht so schnell machbar. Aber eine Web-ID, ich meine mal abgesehen davon, ich will dir jetzt nichts erzählen von Internationalisierung, Wachstum, was weiß ich alles, das ist eh klar, ne? Aber was verändert sich? Und ich glaube tatsächlich, es wird sich sehr, sehr viel abspielen in der Kombination mit anderen Technologien. Und da ist Blockchain eine von den Technologien, definitiv. Da geht es auch also darum zu sagen, wenn du deine Identität nachweisen willst, ja, und wir hatten ja einige von diesen Fällen, ne, du reist, du willst es ausweisen, es kommt Vorgewinn, aber auch Sicherheit. Ich finde, jeder Kunde hat auch einen Anspruch auf Anonymität,
ja,
sich anonym zu bewegen. Ja, das ist im Prinzip eigentlich sogar ein Recht, ja, was jeder Bundesbürger auch hat. Aber das kollidiert ja ein bisschen mit der Thematik, dass man sich trotzdem transparent halten muss. Und ich glaube, dieses Thema wird auch immer mehr diskutiert werden. Wie bekommt man das hin, diese zwei widerlaufenden Pole zu klären? Aber auch da gibt's Möglichkeiten für. Und ich sage mal, das Thema, was ich vorhin erwähnt hatte, ID-Wallet, digitale Identitäten, ein Riesenthema. Ja, also das ist selbst bei, ich sage mal, Apple, Google und Co. auch längst angekommen. Ja, Apple hat angefangen, Wallet zu schaffen, das kennen wir alle. Ja, Google auf eine bestimmte Art und Weise auch und andere auch. Und das wird ein Thema sein, wo ganz klar im Bereich digitale Identitäten die Web-ID in 5 Jahren eine wesentliche Rolle spielen wird. Nicht die wesentlichste, ja, ich sag mal, das ist natürlich sicher ein bisschen vermessen zu sagen, ja, aber eine wesentliche Rolle spielen wird. Also das kann ich an der Stelle schon prophezeien.
Sehr spannend. Und wir werden darüber auch sprechen. Es kommt ein kleiner Spoiler am 17. März unter anderem beim Customer Focus Summit, bei dem du ja auch als Referent dabei bist, Frank. Freuen wir uns auch schon sehr auf den Austausch. Genau. Wie ist deine Einschätzung? Du wolltest gerade was sagen, Sebastian?
Frank hat gerade was gesagt, was mich tatsächlich gerade so in der aktuellen Zeit immer etwas beschäftigt, nämlich Anonymität. Also heute ist man ja fast nicht mehr in der Lage, anonym sich irgendwo zu bewegen, also aufgrund der Pandemie nicht mehr in der Lage, sich anonym irgendwo zu bewegen, weil man ja immer sich sozusagen ausweisen muss, seine Identität preisgeben muss. Jetzt mal eine Frage an Frank. Wie glaubst du, beeinflusst das denn den weiteren Weg oder siehst du das perspektivisch dann irgendwann auch wieder als nicht mehr das Thema, weil es eben sehr aktuell ist?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr relevante, weil das Thema Anonymität wurde quasi innerhalb der Corona-Zeit komplett außer Kraft gesetzt.
Ja,
das heißt also alle rechtlichen Dinge und nicht nur das, sondern auch andere wurden beiseite geräumt. So, jetzt sind wir in einer anderen Phase und man muss das machen und man kann es auch tun. Ja, und ich mache ein konkretes Beispiel, auch in Kombination mit der von dir genannten Blockchain-Technologie. Wenn du beispielsweise einen Tresor hast, ja, wie er bei Web-ID liegt oder woanders, ja, und an diesen Tresor darf nur der Endkunde, der Nutzer ran, ja, und du willst dich irgendwo ausweisen, dann müssen wir doch nicht immer alle Daten irgendwo hinschicken, sondern wir könnten auch über Blockchain oder auch andere Technologien einfach sagen, wir sagen, die Person gibt es, die ist ausgewiesen, aber wir schicken keine Daten, die müssen wir nicht schicken. Wir schicken sie nur dann, wenn entweder beispielsweise eine rechtliche Verpflichtung dazu besteht, siehe Bankenlandschaft, oder, jetzt nehme ich mal sogar Querbezug zu deiner Branche, Forderungsmanagement, ja, wenn beispielsweise diese Person ihre Anonymität missbraucht hat, und dann muss man natürlich, um einen Forderungsmanagement-Prozess zu machen, die Daten wieder übermitteln. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, den kann man so gehen, dass man sagt, Anonymität da, wo man sie haben darf oder auch haben sollte, und nur da, wo sie aufgebrochen werden muss aus bestimmten Gründen, bricht man das an der Stelle auf.
Oder
auch, und das ist auch der richtige Weg.
Ja. Oder Ausnahme 3, in dem Moment, wo der Nutzer selber sagt, diese Daten gebe ich jetzt frei, weil ich das und das machen möchte oder haben möchte.
Ja.
Das gibt es ja auch.
Absolut, absolut.
Ja. Ja, spannende Zeiten, spannende Zukunft, würde ich mal sagen. Ich wiederhole den Spoiler. Also wer noch weiter mehr zu diesem Thema erfahren möchte und uns dann nochmal in Action, in dem Fall dann auch im Bild sehen möchte, der schaut vorbei beim Customer Focus Summit am 17. März, Digitalveranstaltung. Geht um die Mittagszeit los. Wir haben den ganzen Tag zusammen, haben sehr spannende Themen. Würde uns freuen, wenn ihr da mal nachschaut. Ihr könnt euch dort anmelden auf cfs-con.de. Ja, Sebastian, fand ich ein sehr spannendes Gespräch heute. Was meinst du?
Absolut, klasse. Hat mir einmal mehr Spaß gemacht, mich mit Frank auszutauschen. Und ja, wir haben es ja gerade besprochen, spannende Zeiten, die da auf uns zukommen in dem Bereich. Und bin ganz gespannt. Von daher, Frank, von meiner Seite nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Mir hat das auch einen riesen Spaß gemacht. Und wir haben ja jetzt die eine Seite beleuchtet, Identität. Rainer hat es ja von angesprochen. Vielleicht machen wir das nächste Mal mehr die Identität in der Literatur, in der Musik. Ja, da können wir sicherlich auch drüber plaudern. Warum nicht? Sehr gerne. Also machen wir gleich eine Serie draus.
Ganz besonders drauf. Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ja, alles Liebe auch an unsere Zuhörer, die heute zugehört haben, hier auf unserem Podcast-Kanal. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt den Podcast-Kanal auch gerne weiter. Über die Abo-Funktion könnt ihr das ja auch entsprechend dann entsprechend teilen und mit eurem Netzwerk sozusagen da in Interaktion treten. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis dahin, danke euch.
Ciao.
Tschüss.